herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ja, wir haben heute nicht nur Max dabei.
Ich bin da.
Hi Max, willkommen.
Ja, ein Gast. Wir haben einen Gast. Erstmal hallo da draußen. Es ist wieder Donnerstag, eine neue Folge Saufgesabbel. Und ja, ich freue mich, dass wir René heute zu Gast haben. René ist, hallo René.
Hallo Max, hallo Kirill.
Passionierter Saufgesabbel-Fan.
Passionierter Saufgesabbel-Fan und vor allen Dingen passionierter und leidenschaftlicher Portwein-Fan. Und seit einem Jahr?
Ja, ein Jahr.
Ein Jahr ungefähr auch Portwein-Importeur.
Ja.
Das haben wir doch mal genutzt. Wer mich kennt, wer uns kennt, es gibt ja durchaus in unserem lieben Kindfels auch eine gewisse Leidenschaft für das Thema Portwein. Wir hatten ja auch schon unseren Portwein-Podcast an sich. Das ist schon lange her. Der ein oder andere kennt die Folge vielleicht auch noch nicht. Lohnt sich aber unbedingt mal reinzuhorchen. Aber heute geht es um dich, lieber René, und um deine Portweine.
Ja, richtig. Ja, ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor, also René dos Santos, so wie halt auch die Portweine heißen.
Machst du die selber dann, oder?
Ja, genau. Die Frage kommt aus jeder Ecke. Ja, wir haben da eigentlich eine Kinta, wir haben da einen halben Landstück im Durotal aufgekauft.
Läuft uns sein.
Ja, genau. Da
ist eigentlich ein Business und schon schmeißt die Fuffis durch den Club.
Ja, war wirklich. Und nein, also ich fuhr mal kurz auf, ich mache es aber auch kurz, versuche ich es zumindest. Im Grunde genommen ist der Portwein bei mir eine Liebesgeschichte. Wenn es ganz genau nimmt, ich habe 79 die Familie meiner Frau kennengelernt, um ganz genau zu sagen, die Cousine, 81 dann meine Frau, die dann auch irgendwann mal eine Frau.
Eieiei, das hört sich aber schmutzig an.
Ja, nee, so schmutzig war es dann gar nicht, außer wenn ich jetzt sage, ich wollte nicht die Cousine haben.
Aber ich hoffe, deine Frau hört nicht.
Auch die hört das bestimmt, aber das kennt sie. Der Nackenschlag hat schon gesessen. Und ja, durch die Familie, die Väter, bin ich dann halt auch zum Portwein trinken gekommen. Damals, auf jungen Jahren, da hat man dann so bittere Sachen, also die Oliven mochte ich nicht, aber den süßen Portwein. Und ja, so fing das so ein bisschen an. Zu Anfang war es dann halt, von der Schwiegermutter kriegte man Socken zu Weihnachten vom Schwiegervater Della Force aus dem Supermarkt. Mhm. Ganz toll so. Und irgendwann entdeckten wir dann Ambos Pinto für 10, 20, 30-jährige Ports. Und so fing das dann so langsam aber sicher an. Und da ich ja auch so ein bisschen im Genuss verfallen bin, also sehr gut essen gehe, sehr gute Sachen trinke, glaube ich, oder gerne gute Sachen trinke, selber gerne, sehr gerne koche, ist dann so über die Jahre ja die Liebe und Leidenschaft zum Port entstanden.
Wir haben uns ja tatsächlich als Gast kennengelernt. Also du warst Gast bei uns.
Ja,
so, da damals noch Söhlberg-Zeit,
ja,
kann
ja,
man sagen.
Ja.
Bist dann auch mit deiner Frau Gast hier bei uns im Kindfels gewesen. Mhm. Bist eben, und wir haben immer diese, Portwein war immer ein Thema zwischen uns.
Ja,
kann man schon so sagen.
Richtig. Ich glaube, da würde ich sagen, dass ich ihn ein bisschen angetriggert habe. Schon Jahre her, das weiß ich.
Mit,
ja. Ja, ja, mit angetriggert habe. Nicht nur, um Gottes Willen. Die Krone setze ich mir nicht auf. Ja, und das wurde dann immer mehr und immer mehr. Und da ich auch in der Gastronomie relativ gut vernetzt bin, da auch viele Freunde habe, kam immer mal wieder so die du musst mal irgendwas mit Port machen. Nun gibt's da aber ganz, ganz viele Platzhirsche, ja, ne, die wir beide gut kennen, Max. Und irgendeinen Namen, sage ich mal, den es nicht überall gibt bei euch, ne, dann fahre ich zu euch, wenn ich was Spezielles haben möchte, oder in meinem Weinkeller, geht auch.
Ja, das ist der eine oder andere, ja.
War das vor, glaube ich, jetzt zweieinhalb Jahren, waren wir auf einer Portwein-Messe, die es hier in Deutschland gibt, kommen rein und da steht dann irgendwo großer Tisch aufgebaut und sagt meiner Frau, guck mal, da steht unser Portwein. Was steht denn da Dos Santos drauf? Und da haben wir dann mit den Produzenten so ein bisschen rumgeflaxt und zu Anfang irgendwie gar nicht so richtig ernst genommen. Und dann war aber irgendwie, nachdem wir so rumgekaspert haben, wie man das so macht mit Fotos, nach 5, 6 Flaschen Portwein, ja genau, die hatte jetzt die Kinder, dann haben wir es auch rumgesponnen, dann habe ich aber ganz schnell zurückgerufen, nein, das ist großer Zufall. So, und naja, dann sind wir halt mit dem Alexandre so ins Geschäft gekommen, haben so ein paar Flaschen mal bestellt, das war rumprobiert, ist das überhaupt gut? Ne? Das ist ja, nur weil da Dos Santos draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass da Dos Santos drin ist.
Ja, eben, genau,
dass der auch wirklich klasse schmeckt. Aber uns hat die Stilistik sehr gefallen und ja, so ist das dann so ganz langsam, aber sicher ja, angefahren, das ganze Thema. Und es ist eben Zufall, also ich liebe Port, ich kenne Port seit über 40 Jahren, bin im Thema Seetief drin. Ich wäre ja beim Plummerbeutel gepudert gewesen, das nicht zu machen. Mhm. So, und dann hatten wir uns auch recht schnell handelseinig geworfen. Ich bin also Generalimporteur für den Dos Santos. Mhm. Zurzeit haben wir 9, wobei, um ganz genau zu sagen, 8, weil der 2018er ABV, den gibt es schon gar nicht mehr. Du hast ihn noch, Max. Also ich muss jetzt zu dir fahren, um ihn zu trinken. Ich habe ihn nicht mehr. Wollen. Und ja, so fing das dann so langsam an sich an. Da ich ein Hauptgewerbe habe, ich komme also aus einer etwas anderen Branche, also im weitesten Sinne aus der Werbung, deswegen auch so mein Auftritt oder so, da habe ich natürlich mein Netzwerk für. Ne? Das geht super gut, das alles ein bisschen einzubinden. Ja, so ist das dann so langsam jetzt am Entstehen, sage ich mal. Also läuft aber gut an. Wichtig war mir, dass das Feedback gut ist für den Port. Ne? Also ich habe bisher noch nirgends jemanden gehabt, der ist aber doof, den mag ich nicht. Gut, hier in Deutschland wisst ihr selber, Portwein ist ja so ein bisschen ja unter dem Radar unterwegs, das Ganze. Ne?
Nicht. Ja, doch.
Da, bei uns nicht.
Nee, bei euch nein. Wir sind einer der
Leuchttürme.
Ja, gallische. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Institutionen, die man, glaube ich, in Deutschland kennt für das Thema Port. Da kann man uns vielleicht dazu zählen, aber dann gibt es noch so jemanden wie Johannes King auf Sylt mit seiner alten Wirkungsstätte, dem Söhringhof. Das sind beides eben Adressen, die man sicherlich in Deutschland für das Thema Portwein kennt. Aber dann hört es auch schon fast auf. Ne? Also ja. Das ist fast ein bisschen traurig.
Ja, hab ich jetzt auch gesagt, das ist traurig.
Es ist ein tolles Getränk und da komme ich jetzt zum Thema. Wollen wir mal trinken?
Wenigstens spricht er es selber aus. Ja, sonst muss ich das immer machen.
Wir haben jetzt als ersten Port von dir den 2018, wie du gerade gesagt hast, eigentlich schon ausverkauften. Wir haben noch ein bisschen was. Bei dir gibt es dann den 2019er LBV, also ein Late Bottled Vintage Port. Und das Ganze eben von Dos Santos aus dem wunderschönen Duhotal. Das nochmal, das kann man so sagen. Sobald das Wort Port auf dem Etikett steht, ist als Herkunft das Duhotal festgelegt.
Ja.
Es darf von nirgendwo anders herkommen. Es gibt auf der ganzen Welt Port-ähnliche Weine. Sie dürfen nur nicht Portwein heißen.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu diesem Etikett hier. Ich sehe hier, es ist ein halb Mann, halb, was ist es denn? Es hat ein Schwänzchen hinten und Hufen vorne. Und guckt irgendwo hin durch die Röhre. Was heißt das? Was will uns das sagen? Wenn du das gesoffen hast, kriegst du Hufen.
Nein, es geht ja um die Himmel und Hölle im Duotal. Wir haben ja zwei komplette Wetterextreme.
Ja.
Also ultra hohe Hitze und auf der anderen Seite aber auch Kälte und Regen. So, und es ist ja bei den Portweintrauben so, dass die sehr, sehr robust sind und tatsächlich auch beim dann Selektieren wirklich auch nur die überlebt haben, genutzt werden. Wenn die dürfen ja auch nur einmal gewässert werden, dann ist Ende aus, vorbei. Und dann müssen die zusehen, die armen Trauben, wie sie über den Sommer kommen. So, und deswegen von der Hände zum Himmel in Portugal. Das übersetzt er das dann.
Heaven can wait.
Ja, genau, ne? Heaven can wait, so. Definitiv.
So. Ist ganz interessant. Dann lass uns doch mal probieren und dann können wir ja mal ein bisschen was dazu sagen. Cheers. Danke erstmal, dass du auch da bist.
Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ich diese Plattform hier nutzen darf.
Ja. Ja, hier, ich hatte jetzt schon gelunzt, 19 Volumen. Sonst sind doch die Portweine immer so über 20, oder?
Ja.
Oftmals über 20, jetzt nicht alle natürlich.
Das ist bei dem Alexandre seine Stilistik auch, das wollte er auch gerne. Er hat ja eine gewisse Range, wo er sich bewegen darf.
Mhm. Das heißt, es ist geregelt.
Das ist geregelt, ja. Das Portwein-Institut, das hast du auch in deinem Portwein-Podcast schon erwähnt, das regelt wirklich alles. Die Regeln sind schlimmer als im Bordeaux. Wenn man es ganz genau nimmt.
Und, ja, und strenger.
Als strenger, ne, und genauer und detaillierter. So, und er wollte gerne, er schafft das eben, wenn er den Brandwein später zuführt, dann hat er nicht so viel Alkohol.
Warum? Woran liegt das, dass er...
Wenn er wieder die Gärung stoppt.
Ah.
Je länger er gärt, der Alkohol wird ja gewandelt.
Ja.
So geht er immer weiter zurück. Und dadurch ist es dann halt weniger. Ich finde das auch sehr, sehr angenehm. Ich finde, das kommt auch gut rüber, dass man eben nicht vordergründig erstmal den Alkohol hat. Und dadurch hat er auch nicht ganz so viel, etwas weniger Süße. Also wenn man die Grammzahlen vergleicht, hat er etwas weniger Süße als die vergleichbaren ABPs.
Erinnert eigentlich so an einen Rotwein, einen kräftigen Rotwein, der eine Restsüße hat.
Ja,
Also so auch durch, man merkt auch Tannine, ne? Oder?
Man merkt hier eine dezente Tanninstruktur. Die ABVs gehören eben in die Kategorie der sogenannten Ruby Ports. Sie sind immer etwas komplexer, immer ein bisschen tanninbetonter, auch in der Regel etwas dunkelbeeriger von der ganzen Aromatik her. Dann gehen wir gleich dann in die Kategorie Tawny über. Das sind dann oft die, die sich so ein bisschen nussiger und so dann auch gleich zeigen. Wir werden sicherlich den Unterschied gleich feststellen können. Und das ist mir tatsächlich sehr, sehr positiv an den Portweinen aufgefallen, dass die Restsüße eben deutlich geringer ist, als man es gerade von vielen britischen Häusern gewöhnt ist. Und was für mich sich wie so ein roter Faden durch alle der Portweine zieht, die wir verkostet haben, Kirsche.
Ja, das ist da bin ich nicht drauf gekommen. Das würde ich auch sagen, dass das Kirsche ist.
Also jetzt, ich stelle mir jetzt hier gerade diesen LBW, da ein schönes Glas und dann wirklich ganz ordinär eine Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja, aber ja. Also auch bei ihm auf alle Fälle, da bist du vor, da bin ich bei dir.
Weil du hast schon auch so ein bisschen was leicht Schokoladiges, du hast die ganz klare Kirschenfrucht und jetzt stelle ich mir hier gerade, ich war vor ein paar Wochen im Schwarzwald, da haben wir auch
so. Hast du gesagt, da hast du die großartigste.
Das war wirklich die großartigste Schwarzwälder Kirschtorte, die ich bis jetzt in meinem Leben essen durfte. Weil auch die hatte die Komponente, sie war nicht so süß. Viele Schwarzwälder Kirschtorten sind ja extrem süß. Und die hatte eben eine sehr ausbalancierte Süße. Und ähnlich ist es hier auch mit dem Portwein. Und die Kombination wäre, glaube ich, sehr, sehr genial. Late Bottled Vintage, René, heißt ja, er liegt, also wenn man es wörtlich übersetzt, später abgefüllter Vintage-Port. Mhm. Aber er hat jetzt natürlich nicht die Qualität eines klassischen Vintage-Ports.
Nein, also man macht ja, also erstmal jahrgangsrein, ne, durch 2018. Man macht aber sehr gerne, 2018 war auch ein gutes Vintage-Jahr. Und es ist ja auch da reglementiert in Portugal, wie viel Vintage du eigentlich herstellen darfst. Mhm. Man kann sich aber sagen, Mensch, oh, alles ist toll geworden, Klima stimmte, wir haben jetzt hier so und so viele Hektoliter und könnten Vintage machen. Nein, die Kinders kriegen ja eine Produktionsmenge vorgegeben und haben dann aber immer noch Trauben über. So, was machen wir denn damit? So, und dann machen sie häufig tatsächlich aus diesen guten Trauben die ABVs noch. Und das ist nicht, da können sie so viel machen, wie sie wollen, beziehungsweise es gibt auch da wieder Obergrenzen, weil die Gesamtproduktion ist ja auch eingegrenzt. Aber was sie machen können, sie können sie ja weglegen. Die bringen sie noch nicht in den Markt. So, und
das heißt, es ist immer aufs Jahr eingegrenzt?
Ja.
Sie können theoretisch nächstes Jahr die Trauben oder das, was sie sich eingelagert haben, können sie dann erst...
Dann können sie es verkaufen, wenn dann das also zugelassen ist. Okay. Also es wird jedes Jahr festgelegt, das ist auch unterschiedlich. Nicht jedes Jahr sind es die gleichen Mengen.
Ne? Ist halt auch, sie wollen den Markt nicht überschwemmen. Ne?
Ah ja, also es geht auch der Preis dann runter. Ja. Also sie wollen auch ihre Preisstruktur, denke ich mal.
Ja, das ist richtig. Ja. Aber das ist ja auch im Zuge der Portwein-Geschichte immer wieder passiert, dass sie den Markt überschwemmt haben, bis hin zu im 16. Jahrhundert diese ganze Panscherei mit Holundersaft etc., dass sie dann so viel hatten, dass das einfach verramscht wurde. Mhm. Und aber natürlich die Qualität gesunken ist. Und dadurch hält sie natürlich auch die Qualität hoch. Und ein Portwein ist ja grundsätzlich, gibt es sicherlich Ausnahmen, aber ein sehr, sehr ein von der Qualität hohes Produkt. Ne? Das ist gerade wenn wir jetzt hier mit unseren Tawnys und die wir hier haben, 1020 und nachher den Coyeta, einsteigen. Das sind schon sehr, sehr von der Qualität hohe Produkte und eben auch geringe Mengen. Ne? Also von unseren Ports, von dem Coyeta gab es nur 500 Flaschen.
Mhm. Das ist nicht viel,
das ist gar nichts. Und von den anderen im Mittel im Moment 6.000.
Und was kostet so eine Flasche im Endverbraucherbereich? LBV?
Vintage?
Also wir liegen, glaube ich, im Moment bei roundabout 23, glaube ich. Ne?
Das ist halt eine super schöne Einstiegsdroge, um wirklich an das Produkt rangeführt zu werden. Wir haben den jetzt zum Beispiel gerade in unserer Weinbegleitung auch, den LBV, für unser dunkles Schokoladenmousse mit den Beeren. Mhm. Auch eine sehr klassische Kombination, sage ich mal. Aber man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden.
Hattet ihr schon gesagt, was ist im Endverbraucherbereich?
23
Euro. Entschuldigung, ja, ich war gerade kurz aufgelegt, sorry.
Ja.
Ja, das ist ja bezahlbar. Das ist ja für nix.
Nee.
Für DF.
Also es ist im Moment auch so, ohne jetzt irgendwas Reiskampf, sonst irgendwas, aber ich möchte auch gar nicht, dass wir gleich ganz oben einsteigen, sondern so langsam mal gucken, wo können wir uns dann halt einpendeln, weil ich auch so missionieren möchte, dass die Leute mal an den Port herangeführt werden.
ne, oder jetzt, was wir doch gemacht haben, dass ich meine, komm, geht ins Kindfelser, könnt ihr den auch mal probieren, weil ich hatte jetzt am Wochenende eine Veranstaltung und da waren auch viele Menschen, die eigentlich noch nie einen Port getrunken haben und es waren wirklich mehrfach die Fragen, was, das ist Portwein? Ja, so geht Portwein, weil die meisten kennen das klebrige Zeug von Oma beim Kaffee irgendwie. So, und das wollen wir ja gar nicht damit, ne? Wie du schon sagst, eigentlich ist es wie ein Rotwein, hat allerdings eine etwas stärkere Wirkung, wenn man drauf guckt.
Da brauchst du weniger.
Ja, genau.
Gut, weniger.
Man hat mehr. Ja, genau. Am Ende trinkst du günstiger.
Da vielleicht, Kirill, magst du mal den nächsten Wein eingießen und in der Zeit möchte ich vielleicht noch mit einem Mysterium aufräumen, so ein bisschen in vielen Restaurants, wenn du dann mal Portwein auf der Karte findest oder im offenen Ausschank findest, viele Restaurants haben ja irgendwie dann einen, den sie anbieten. Und sehr häufig sind das LBVs. Mhm. Sie haben natürlich den einen Vorteil, sie sind vergleichsweise günstig. Also viele LBVs kriegst du eben so in der Preisrange 15 bis 40 Euro. Mhm. Lassen sich dadurch wunderbar für einen offenen Ausschank kalkulieren. Es steht immer ein Jahrgang auf einem LBV. Und das ist, es ist so ein bisschen greifbarer für die Leute. Und deshalb findet man die sehr häufig im offenen Ausschank. Aber es ist eigentlich nicht das Produkt, was für den offenen Ausschank geeignet ist.
Ne? Nee, nee, nee.
Also vor allen Dingen, wenn du es nicht lebst. Also die, so eine Flasche, unsere ist jetzt so knappe 2 Wochen offen. Die ist aber auch fast leer. Da kommt die so langsam an ihren Zenit. Ne? Also ein LBV, so 2 bis 3 Wochen kannst du den eben offen trinken. Bisschen länger als einen normalen Rotwein, weil er eben doch ein bisschen mehr Alkohol und ein bisschen mehr Zucker hat. Aber es ist jetzt nicht das Produkt, wo du alle 2 Monate mal ein Glas ausschenken kannst. Und das für, ich frage dann immer, wenn ich in einem Restaurant bin, Entschuldigung, habt ihr einen Portwein? Ja, wir haben hier einen 18er LBV, sage ich. Wie lange ist denn die Flasche schon offen? Ja, ich arbeite jetzt 6 Monate hier, du bist der Erste, der danach fragt. Sage ich, gut.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt, danke. Ja. Weil da muss man dazu sagen, diese Kategorie Ruby Ports, also wo der LBV dazugehört, aber auch der klassische Vintage Port, sind eben sehr instabil eigentlich. Es ist wie ein normaler Rotwein, die oxidieren.
Ja, also siehst du auch an der Farbe, dass das, ne, dass der extrem rot ist jetzt, der LBV.
Genau.
Und der nächste Port, den ich ja schon eingeschickt habe, von der Farbe ja auch schon ein völlig anderer Schnack ist.
Völlig andere Farbe, auch wenn du mal den Rüssel reinhältst, das ist direkt eine andere Aromatik.
Absolut. Das ist zum Beispiel das, was ich als Port definitiv kenne. Mhm. Also das ist das, was du, ne, diese Rosinen, diese Farbe auch, diese Süße, die wirklich schon dominant ist, auch tatsächlich. Bei dem ersten war die Süße sehr... Ja, die war eigentlich so in der Mitte, würde ich jetzt, wenn ich klein, mittel, groß sagen würde. Und du hast natürlich deutlich mehr Weingeschmack da drin, weil er einfach deutlich jünger oder...
Und fruchtbetonter.
Fruchtbetonter ist, so ist richtig.
Jetzt im Glas haben wir 10-jährigen Tawny Port und die Tawny-Kategorie, also das sind eben diese 2 Hauptkategorien, die es gibt, Ruby und Tawny. Und die Tawnys sind die, die lange reifen oder länger reifen, bevor sie auf den Markt kommen und... In der Regel halt unter Sauerstoffeinfluss rein. In großen Holzgebinden.
Da habe ich eine Frage. Da ist eine Frage, weil ich koche ja auch meine Jus mit Portwein. Da steht auf der Flasche auch Tawny Port drauf und der ist deutlich heller und kostet 7 oder 8 Euro.
Du kochst deine Jus mit Ruby Port.
Ist das Ruby?
Tawny Ruby.
Dann ist das Ruby.
Hätte ich auch meine Rolle.
Wäre schön wahrscheinlich. Ist es Ruby?
Es ist Ruby.
Ja,
du
ja.
kochst deine Jus mit Ruby, weil du willst ja auch die dunkle Farbe haben.
Auch schon wegen der Farbe.
Ja, ja, warte mal, ich komme nachher mal nach.
Brauchst du nicht drauf gucken, ich weiß, dass es Ruby Brots sind.
Weil du sie einkaufst.
Das nicht, aber...
Nee, ich kaufe die selber.
Aber ich habe die Flasche schon oft genug in der Hand gehabt. Es ist definitiv ein Ruby Port.
Mhm.
Die nimmst du zum Kochen, weil du willst...
Geh gleich hoch ins Lager.
Du willst die dunkle Farbe haben, du willst die Intensität haben. Und die Tawnys sind eben in der Regel deutlich heller von der Farbe. Sie sind oft bräunlicher und eben nicht dieses dunkelrote, was jetzt der LBV hatte. Und wie du gerade schon gesagt hast, sie haben eben auch ein anderes Geschmacksprofil. Sie haben der jetzt auch diese, für mich sind das immer diese Schokoladenrosinen, diese Rosinen im Schokoladenmantel, dann oft sehr viel nussiger. Hier finde ich, der hat eine sehr schöne Mokka-Note, also so, oder auch so Kaffeesatznote und
auch karamellig finde ich immer. Ich denke, glaube ich, an Fudge. Kennt ihr Fudge? Dieses schottische.
Ach, dieses Butterkaramell.
Ja, genau. Wenn dann das
was wie in Blumen rauszieht.
Nee, das ist weicher, ist etwas weicher. Aber das hat manchmal durch den Whisky-Einfluss, diesen Touch. So, da denke ich häufig immer.
Ja, bin ich auch bei dir. Und das sind eigentlich die Ports, die wunderbar für einen Offenausschank geeignet sind, weil der lag jetzt im Durchschnitt schon 10 Jahre im Holzfass rum.
Da kann nichts mehr passieren.
Da kann eigentlich nicht mehr so viel passieren. Das ist jetzt auch nicht das Getränk, was irgendwie 2 Jahre in der offenen Flasche sein sollte, aber 3-4 Monate sind jetzt hier kein Problem, gerade wenn du die Flasche vielleicht auch im Kühlschrank lässt. Und ich habe zum Beispiel immer bei mir zu Hause im Kühlschrank auch 3-4 verschiedene Tawny Ports. Und das ist für mich einfach mal so zum Feierabend ein Gläschen, so zum Runterkommen auf der Couch.
Noch was rauchen wir denn dazu?
Kubanisch. Wir rauchen nur kubanische
Zigaretten. Da bin ich ja leider raus.
Rauchst du gar nicht?
Nein, ich rauche gar nicht. Tatsächlich. Ich bin die Jungfrau.
Ja, dann bleibt das auch. Ich sage, ich rauche selber. Das ist nicht gut.
Und ich rauche nur Zigarre. Ich rauche keine Zigarre.
Und die ist immer gemütlich. Ich fand auch diese Pfeifenraucher immer so gemütlich.
Ja, ich finde den Geruch von der Pfeife finde ich immer toll.
Ja, ich auch.
Ich finde das sehr angenehm.
Aber für euch da draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo Port zu probieren, macht das, probiert es aus. Und Tawny Port eben gerne auch im offenen Ausschank. ABV müsste halt die Flasche trinken. Hilft halt nichts.
Sorry. Was kostet uns denn der Tawny in Mensverbrauch?
Kann man sich auch teilen. Der Tawny, das ist der 10-Jährige, der müsste irgendwo um die 30, nicht der.
Ist ja trotzdem alles noch normal, ne? Wo kriegen denn die Leute, unsere Zuhörer den? Also jetzt genau exakt den De Santos.
Den Dos Santos, natürlich kann man über euch trinken, verkosten.
Ja, ne?
Kommt fleißig.
Aber für zu Hause vielleicht, wenn...
Ja, tatsächlich geht das im Moment nur über mich direkt. Ne?
Also, okay, das heißt, du stehst nicht irgendwo
Nein. Also im Moment noch nicht. Also wir haben ein versuchter Laufen, aber sind noch verschiedene Gespräche im Moment. Es ist noch so jungfräulich, das ganze Thema.
Ja.
Da wir uns beide gut kennen, da Max und ich, ist das natürlich relativ schnell dann auch zu dem Termin gekommen. Aber grundsätzlich ist eigentlich, wenn jemand Fragen kaufen möchte, einfach an mich verweisen. Das, ich habe auch genug am Lager. Also ich habe dann da mir ordentlich was hingelegt.
12, 14 Buletten. Ja, siehst du, der wirkt schon. Der knallt gut rein. Also Leute, es macht richtig Bock.
Also wer da Lust hat, die Weine von Dos Santos zu probieren, kann sich gerne bei uns melden. Wir stellen gerne den Kontakt her. Oder er kommt im Kindfels vorbei.
Und was essen wir denn zu dem 10-Jährigen?
Da möchte ich eigentlich noch gar nichts zu essen.
Ist es für dich eher auch wirklich ein Aperitif?
Nee, Aperitif nicht. Das ist für mich so hinterher.
Ja, Absacker dann.
Digestiv,
ja.
Also ich könnte mir jetzt hier...
Käse.
Nee,
ist eher Ruby. Da würde ich auch ganz zum Ruby greifen.
Hier wäre ich, wenn, dann eher so Richtung Rotschmier oder Hartkäse unterwegs.
Dann eher Hartkäse, ja.
Dass du diese wenn ich was essen müsste, vielleicht so eine Creme Catalan, also wo halt auch diese Karamellnote so ein bisschen aufnehmen können.
Ich glaube, das wäre insgesamt zu süß. Zucker kann man nicht hier,
Zucker
haben wir. Das ist wie Butter.
Nee, aber ich bin hier wirklich eher der Vertreter, den auch mal so zu genießen. Ja. Der braucht jetzt für mich nicht unbedingt das Essen dazu. Aber diese Blauschimmelnummer, dazu würde ich immer zum Ruby Port greifen, also eher zum ABV oder wenn die
Weil er dann jünger ist und besser passt oder weil er.
Von der ganzen Aromatik her, ich mag einfach diese Blauschimmelkulturen eher halt mit dieser dunkelbeerigen Frucht. Als wenn wir jetzt diese nussigen, karamelligen Noten haben beim Tawny Port. Also ist auch ja so eine klassische Kombination, so der Stilton mit dem Vintage Port.
Ja, stimmt. Stilton, das hatte ich auch schon mal gelesen, aber noch nie tatsächlich zusammen probiert.
Aber dein lieber Freund Ralf Boos ist da ja auch zum Beispiel.
Ja, da werden wir mit Ralf auch eine Veranstaltung dabei das nächstes Jahr machen. Da ist er ein großer Freund von dir.
Genau, und der macht das jetzt zum Beispiel auch so.
Genau.
Steckt dann die Portwein in den Stilton rein und lässt den so langsam einsickern.
Ja, ja.
Und dann sapscht der Käse so langsam durch. Ist ultra geil. Und du willst einfach nicht aufhören zu löffeln.
Ja, das werden wir nächstes Jahr im März werden wir das mit ihm machen, ja. Bin ich sehr gespannt.
Der 10-jährige Tawny ist für mich immer eher diese Trinkkategorie. Also das ist der vielleicht auch Zimt-Espresso dazu am Ende des Abends. Einfach unkompliziert noch diesen Geschmack von Portwein auf der Zunge zu haben. Da brauche ich nicht jetzt das große Essen dazu. Oder siehst du das
auch nicht? Nein, überhaupt nicht. Gerade bei den Tawnys. Also ich wäre bei Essenbegleitung, ob das nun Wild ist oder Tatar oder solche Sachen, da kann man auch mal Portion machen. Aber dann wäre ich im Ruby-Bereich unterwegs und da ist ja bei Dos Santos im Moment nur in Anführungsstrichen der ABV oder der Reserve, den haben wir ja natürlich auch noch. Die Reserve, die wir noch haben, das war jetzt auch bei der Veranstaltung, die wir gerade am Wochenende hatten, zu sehen, wo geht die Richtung hin. Die Rubis waren bei den Damen hier, der Tony Reserve bei den Herren. Also es war nicht die Regel, aber der überwiegende Teil. Und für den Einstieg sind die natürlich auch mal ganz, ganz schön. Ne? Um einfach mal einen qualitativ guten Porter zu trinken, um nicht eben diese Mengen Weine trinken zu müssen.
Und durchaus halt auch mal einen Port, den man nicht an jeder Ecke findet.
Nee, den wir schon mal gar nicht halten. Vielleicht noch ganz kurz was zur Herstellung. Sie sind tatsächlich völlig traditionell hergestellt. Heißt also, den Teil, den er selber produziert, die Lagage wird mit Füßen noch richtig getreten. Also im positiven Sinne wird das dann Nee, sind meistens Herren, die ins Eis tapfen.
Und die vorher den ganzen Tag im Weinberg gearbeitet
haben. Ja, genau. Deswegen der außergewöhnliche Geschmack.
Wie sagt der Alexandre selber, er ist ein Independent. Also es ist zum einen die Herstellung, aber was er auch wohl viel macht, weil die Familie gibt es seit 1834, machen die eigentlich mal. Mit Unterbrechungen, aber das müssen wir jetzt nicht alles im Detail erklären. Was er macht, er kennt eben dadurch sehr, sehr viele und rennt wirklich durch Weingüter und guckt dann mal, ob im Keller nicht noch ein Fass rumliegt. Oder ich sag mal, diese hübsche Geschichte, Wand eintreten oder hätte dich dort Fass. Und so ist er mit der Queta entstanden. Da hat er irgendwas entdeckt und
also ein altes Fass seiner Familie.
Ja, genau. Ob das nur seine Familie ist, das weiß ich nicht so ganz genau. Wir haben jetzt gerade, vor kurzem ist zumindest den Namen von seinem Weinmaker mal gekommen. Die werden ja auch da gehandelt wie Juwelen, die da verschneiden oder die Weine machen. Und das ist nämlich auch ganz spannend, mal zu sehen, was da in Portugal eigentlich noch alles rumliegt, weil durch die Diktatur haben die ja marginal wenig ausgeführt in den Jahren. Das ist ja.
Gibt es auch gute alte Bestände.
Ja, genau.
Ist denn der Plan, dass es irgendwann auch mal einen Vintage-Port geben wird, einen klassischen Vintage-Port?
Also im Moment ist es, glaube ich, noch nicht auf seiner Agenda. Das muss ich mit ihm mal besprechen, was wir da vorhaben. Was ich Lust darauf hätte, dass wir tatsächlich einen eigenen Coeta mal machen, also nach meinen Vorstellungen oder so, weil er kann da was machen, da haben wir schon so erste Gespräche geführt, aber wie gesagt, Max, das ist alles am Anfang, was morgen ist, weiß ich nicht, im Moment macht das unsäglich viel Spaß, also Liebe, Leidenschaft, und wenn man dann so einen kleinen Traum leben kann, das ist doch erstmal schon genug.
Ja, man kann mittags um zwei schon Portwein trinken, was will man mehr?
Ja. Das ist sehr schön mit euch.
Wir hatten 10-jährigen Tony, jetzt machen wir 20-jährigen Tony.
Ja. Oh ja, der ist heller, ne, von der Farbe her, als der 10-jährige. Der 10-jährige war so ein bisschen trüber, würde ich sagen, wenn man das so sagen darf.
Ja, das war sogar richtig.
Das war sogar richtig, was soll denn das jetzt heißen? Das ist die mich jetzt zu zweit hier, oder
ja,
was?
Ja, wir machen es jetzt zu zweit. Was
ist denn das hier?
Ich hab mal Verstärkung.
Genau. Trink doch mal ein bisschen mehr Portwein, was ist denn da hin los?
Ich wollte nur sagen, wirklich ein geschärftes Auge.
Ja, ich habe meine Brille heute mal. Ja.
Er hat sie gerade eben extra noch geputzt, die Brille. Und das ist
jetzt aber. Entschuldige, die Temperatur, ne, der 10-Jährige war jetzt warm. Ich würde mal sagen, naja, Raumtemperatur ist es nicht. Aber jetzt der 20-Jährige kühler oder ja, eingekühlt. Warum?
Weil er aus unserem Kühlschrank kommt und den 10-Jährigen hat René mitgebracht.
Ach so, daran liegt
es. Ja, das war jetzt ein Zufall.
Ach, das war jetzt ein Zufall.
Aber andererseits finde ich es ganz spannend, so sprichst du was an. Ich trinke tatsächlich meine Ports, also dieser Feierabendport, auch aus größeren Gläsern. Finde ich so ja sehr, sehr schön, dass er diese größeren Gläser hat. Diese kleinen Nosings finde ich immer gar nicht so schön. Stenkt mir ein bisschen mehr rein und fange dann wirklich, ich sag mal, überzogen kalt an und über den Abend.
Naja, ja, denn das ist ja.
Irgendwann merke ich ja, da ist die Temperatur, die gefällt mir am allerbesten. So, und deswegen finde ich das immer, ja, du musst den mit 15 Grad trinken. Ja, dann ist er aber in einer halben Stunde, hat er 20 Grad im Glas und dann, das ist auch wieder blöd.
Ja, also, ja, die Thematik haben wir mit Max immer wieder, da frage ich auch und hacke immer wieder nach, auch für unsere Zuhörer, weil das einfach immer mal spannend und wichtig ist zu erklären, warum man bestimmte Weine, in dem Fall auch Portweine, mal kühler trinkt oder auch Rotweine kühler trinkt und dass man nicht, wenn man draußen 25 Grad hat das Glas, das sagt Max einmal, hat das Glas ja auch 25 Grad.
Ja.
Und wenn du dann schon einschenkst, ein bisschen besser einkühlst und dann einschenkst, dann kommst du genau auf die richtige Temperatur. Das muss man einfach immer mit bedenken.
Mhm. Auch da, wenn ihr in Restaurants seid, wo vielleicht nicht die ganz große Portweinkompetenz vorhanden ist, schaut euch an, wo die Flasche steht. Wenn sie euch die Flasche oben aus dem Regal geben, die vielleicht auch noch über der Kaffeemaschine am besten steht.
Ja, am besten nicht.
Lasst es.
Oder entwärmt ihr das Glas vor, weißt du, wie für Cognac?
Ja, hat man früher beim Cognac auch gemacht, ja. Da durfte ich mir auch immer wieder Sachen anhören, wenn ich das nicht gemacht habe. Ich mag das tatsächlich ähnlich wie René, wenn der Portwein relativ kühl ins Glas kommt und dann im Glas so ein bisschen auf Temperatur kommen darf. Und ich mag ihn am liebsten so in der Temperaturspanne 10 bis 12 Grad dann zum Trinken. Weil, was man natürlich auch nicht vergessen darf, durch den höheren Alkoholgehalt mit jetzt in dem Fall 19,5 Volumenprozent, je wärmer das wird, desto mehr nimmst du den Alkohol dann auch sensorisch wahr. Mhm. Und wenn ich das irgendwie bei, jetzt gehen wir mal in den Dezember, 25 Grad, das Restaurant ist, also im Restaurant, das Restaurant ist voll, heizt sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf über den Abend. Ich will keinen 27 Grad warmen Portwein trinken. Also erstens geht der direkt ins Hirn. Also
auch durch den Zucker ja an einem Schluck.
Da kommt der Zucker noch dazu. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, mir senkt es alle Geruchsrezeptoren in der Nase weg, wenn ich halt zu warm den Alkohol in der Nase dann habe.
Ja, ja.
Und von daher, diese Kühle, finde ich, steht den Sachen einfach gut. Und sie machen sie auch trinkiger.
Mhm. Also ich finde den hier also extrem angenehm. Tatsächlich, der 10-Jährige war mir oder ist mir zu wuchtig. Der hier ist deutlich eleganter, deutlich schöner, finde ich auch von der Nase her. Jetzt wird er ein bisschen wärmer, jetzt können wir nochmal, wir haben ja schon ihn relativ kalt probiert, jetzt steht er ja ein paar Minuten.
Ja.
Es ist halt ihn frischer und eleganter tatsächlich.
Ja, das würde ich jetzt tatsächlich in dem Fall mal hauptsächlich auf die Temperatur schieben.
Aber elegant gebe ich Kirill auch recht. Also er war ja auch leicht eingetrübt. Das ist natürlich bei dieser Handmade-Produktion, wo wir auch so, wie stark haben sie jetzt wieder gefiltert. Na, also das ist ja wirklich alles Handarbeit. Ich kenne den 10-Jährigen auch ein bisschen klar tatsächlich noch. Ich dachte, hast du auch 10-Jährige von mir?
Ja, ja, auch da.
Musst du direkt mal. Aber
nicht
offen, ne?
Also, jetzt nicht gerade.
Nee, muss ja nicht, aber würde ich mal vergleichen. Weil gerade bei dieser Handmade-Manufacturing-Geschichte, sie sind schon teilweise echt unterschiedlich, haben wir schon festgestellt. Also gerade so beim 10-Jährigen. Und das finde ich ganz interessant, also wie er halt auch so arbeitet, ne?
Aha. Persönlich finde ich jetzt den 20-Jährigen trifft deutlich mehr noch meinen Geschmack.
Meine auch.
Das Elegante bin ich voll und ganz bei euch.
Und ja.
Aber auch, das merke ich immer wieder auch bei anderen Häusern, dass der 20-Jährige einfach der homogenste sehr häufig ist. Die 10er sind oft noch so ein bisschen wilder, bisschen jugendlich, kann man vielleicht auch sagen. Dann hast du oft ja 30, 40. Mittlerweile darfst du ja auch 50-Jährigen Tony machen. Was auch noch, ja, auch erst seit 2 Jahren eigentlich erlaubt ist. Die ersten kommen jetzt gerade auf den Markt. Und ich finde eigentlich 20 ist oft für diese Tony-Qualitäten das perfekte Alter, ja, um sie zu genießen.
Eine Frage, René. Wenn ich jetzt bei dir den 10-Jährigen kaufe und ihn 10 Jahre liegen lasse, wird er dann ähnlich wie der jetzige 20-Jährige? Verändert er sich irgendwas?
Nein, verändert sich nichts. Also eigentlich sind sie so trinkfertig und die Tonys werden ja abgefüllt und sind dann eigentlich zum sofortigen Verbrauch gedacht.
Aber lagerfähig sind
ja, also
da passiert ja nichts, wenn wir den aufmachen.
Aber Tonys sind jetzt nicht die Produkte, die du in den Keller legst und nochmal wartest, sondern Tonys sind, wie es René gerade gesagt hat, aufmachen, genießen.
Was lege ich denn in den Keller?
Vintage Ports.
Also wirklich dann schon richtige Jahrgänge.
Genau. Vintage Port dürfen, also du kannst theoretisch jedes Jahr einen Vintage Port erzeugen, aber du musst es eben anmelden beim Portwein-Institut. Und früher gab es die Regel, die meisten Häuser haben 3 Vintage Ports pro Dekade, konnte man immer so ein bisschen als Faustregel sagen. Es gibt jetzt so die letzten Jahre hat sich die Qualität geballt, also die letzten 7, 8 Jahre waren sehr viele Vintage Port-Jahrgänge mit sehr vielen Releases. Und die Portweine, man nennt das immer so schön, immer they have to declare if they...
Ja,
also sie müssen erklären, dass sie einen Vintage-Porn machen. Dann werden die aber noch getestet und nur wenn sie eben 5 von 5 Punkten erreichen, dürfen sie dann letztendlich auch
einen Vintage-Porn machen. Das ist dann der Fully Declared, ne? Fully Declared hat dann alle 5 Punkte und du könntest ja noch die Single Kinders machen, ne? Also als Landgebiet.
Ihr merkt schon, wir werfen hier mit unglaublich vielen Fachbegriffen.
Ja, ich wollte gerade schon eingreifen, aber ich denke mir, ich lasse das lieber, weil sonst wird der Podcast bis morgen dauern.
Genau.
Ich will ja noch.
Was ich da sagen kann, wer da ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will und vielleicht auch mal Port von René verkosten will, am 26. Oktober haben wir in unserem Tasting-Studio das Portwein-Tasting. Wo ich wirklich dieses ganze Thema Portwein an einem Abend.
Wir haben wir auch verschiedene Ports oder nur einen?
Da haben wir ganz viele verschiedene. Wir haben, glaube ich, wir verkosten insgesamt 11 Portweine an dem Abend. Ich habe,
ja, glaube ich,
Und ich habe, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Produzenten.
Ui.
Von bis, also wir fangen wirklich ganz klein an und trinken uns hoch bis zur Einzellagenabfüllung von Graham's, wo die Flasche bei uns auf der Karte weit über 500 Euro kostet. Und wer da noch Lust hat, wir haben noch zwei, drei Plätze frei, kostet 159 Euro pro Person.
Das geht ja.
Und man kann wirklich einen genialen Portweinabend haben. Es ist wirklich auch so gedacht für Leute, die vielleicht so die ersten Kontakte mit Portwein hatten und jetzt ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen wollen. Ich sag mal, für den wirklichen Portwein-Profi ist es vielleicht ein bisschen langweilig, das Tasting. Aber es sind tolle Portweine, die es gibt. Wir vergleichen Vintage-Ports, wir vergleichen einen Produzenten, wir vergleichen verschiedene Cohetas. Wir erklären mal, was ist der Unterschied zwischen Ruby und Tawny. Also wer da Lust hat, diese ganzen Begriffe ein bisschen besser kennenzulernen, kann sich da gerne noch anmelden und ein bisschen tiefer mit in die Materie eintauchen. Aber wenn ihr zu Hause euch Portwein hinlegen wollt, immer zum Vintage-Port greifen. Das ist das Einzige, was Sinn macht zum Hinlegen. So, gerade diese Tawny-Qualitäten sind für den direkten Genuss gemacht.
Aha.
Persönlich finde ich, Portwein ist zum Beispiel auch ein tolles Getränk für die Geburt der Kinder, also das zu kaufen und dann liegen zu lassen.
Ich dachte, das ist eine Flasche
trinken. Du sollst saufen, die haben mich auch gerade so
gemacht. Das?
Wenn du ein Kind haben willst, sauf mal so eine Flasche Port. Und nee, dann kriegst du auf jeden Fall welche.
Das ist ja in Portugal auch sehr verbreitet, ne? Dass dann da so eine Kiste sich hingelegt wird und dann zum 18-Jährigen, die dann weitergegeben wird. Wobei, der fängt es ja so gerade eben an. Also schon fast noch ein bisschen zu jung für ein Vintage, aber.
Genau, also bei einem Vintage-Port darf man durchaus auch mal 20, 30 Jahre warten und noch länger, bis man das genießt. Jetzt kommen wir zum letzten Port für heute Abend. Es ist ein Vintage, aber in einer Tawny-Qualität und somit heißt er. Du sprichst das so schön portugiesisch.
Das ist ein Coeta. Also, da hat sie immer die Zunge gegen den Gaumen.
Coeta.
Beziehungsweise deine Frau schreibt das.
Also, was Schöne war, du hast ja vorhin den Johannes Kling kurz erwähnt und als wir ihn vor Jahren denn kennenlernten, ging es natürlich auch um Port und da sagte er so richtig raus: Coeta. Meine Frau ist ja Ohnmacht nahe gewesen und hat, das war dann so die erste Kontakt, Johannes und Jovita, dass sie dann da darüber philosophiert, wie wir das denn auszusprechen.
Johannes ist ein dufter Typ, ey.
Ja, das und riesengroßer Pop.
Ja, also er ist so ein großartiger Kerl. Der ist ja auch immer lustig drauf. Also, das macht immer Spaß.
Genau, jetzt haben wir eben Coeta.
Weil die, nochmal ganz kurz, Max, die Bezeichnung Vintage, die kommt, ist ja nur, weil sie alt ist. Ne? Also, es ist eine Bezeichnung dafür ist es ja eigentlich nicht. Ne? Coeta, das war so diese Kleinigkeit, die ich bei eurem Podcast auch gehört hatte. Also, grundsätzlich ist es richtig, dass das zum einen Jahrgang halt als auch Ernte. Wobei in diesem Falle ist es eigentlich vordergründig die Ernte, kann man sich gut merken, die Engländer haben ja keinen Coeta, die haben ja Single Harvest.
What?
Das haben sie nämlich aus dem Grunde nicht, die können mir nicht Coeta sagen. Das ist Single Harvest.
Haben die Engländer den Port nach Portugal gebracht?
Nein.
Nein. Oder haben die Portugiesen den Engländern das?
Mehr oder weniger, also es ist so side by side entstanden, würde ich mal so sagen. Also die Engländer waren damals auf der Suche nach einem Weinen. Und es gibt einen Vorgänger von dem Portwein, der Vino de Lamego. Kommt aus Lamego und da ist Douro, so eine Abtei, wo der entstanden ist. Und da haben eigentlich die Engländer ihn mehr oder weniger entdeckt. Und da ist auch schon dieses Zuführen des Brandweines entstanden. Also natürlich ist es damals dann später auch für die Haltbarkeit genommen worden.
Ja.
Aber es wurde in erster Linie genommen, um diesem Vino von Lamego mal einen vernünftigen Geschmack zu geben. Es gab zu dem Zeitpunkt in Portugal, der Weinanbau war eine Katastrophe. Die haben Weine gemacht, haben die teilweise in Ziegenpelzschläuche von innen aus Karz abgefüllt. Das konntest du alles gar nicht trinken. Und da kam eben eine Abtei der Lamego darauf, das eben selber anzubauen und dann das mit Brandband zu versetzen. Und da fing das eigentlich an. Das haben zwei Kaufleute entdeckt. Und so ging das dann eigentlich los, dass die dann selber angebaut haben. Auch die Engländer haben dann Weingüter gekauft und dann angebaut.
Genau. Und die Briten oder die Engländer waren halt immer auf der Suche nach Wein, weil sie ja mit dem damals größten Weinproduzenten Frankreich eigentlich konstant über Jahrhunderte im Krieg lagen und waren auf der Suche nach Alternativen. Und da sind sie eben auf der Iberischen Halbinsel fündig geworden.
Genau, zu sagen 100 Jahre im Krieg, ne? Das war der 100-jährige Krieg, der lief.
Ja, wenn man alle Kriege zusammenrechnet,
dann ist mehr wahrscheinlich. Ja, die mochten sich
nicht. Die mochten sich nicht so gerne. Die haben sich immer.
Was Kuriose ist, dass sogar die Engländer gesagt haben, wir wollen von euch nichts. Ja, die haben dann das gekackt. Und so fing das dann eigentlich an. Wobei man auch sagen muss, dass die Engländer schon großen Einfluss hatten. aber auch Portugal teilweise wie so eine Kolonie behandelt haben. Ne?
Ja. Das war. Aber die Portugiesen sind ja nicht besser gewesen. Die haben ja auch.
Ja, die haben ja so
eine Sklaverei. Ja. Im Endeffekt schon. Ja. Also es muss, darf man auch nicht vergessen.
Nein, nein, nein. Und es gibt ja sehr alte Verträge zwischen England und Portugal, die auch immer noch in Kraft sind. Den Contract of Windsor und wie heißt der andere aus dem 17. Jahrhundert? Also es sind Handelsabkommen, aber auch es waren fast auch immer Verteidigungsabkommen.
Ich wollte gerade sagen, der erste, also du hast den Tom Windsor erwähnt, das ist da ist er ratifiziert worden, der war 1300 vor Homitore, muss ich in den Büchern nachgucken, da ist er geschlossen. Eigentlich war es ein Freundschaftsvertrag. Eigentlich waren sie sich ja grün, um dann auch gegen die Spanier vorzugehen, weil Portugal und Spanien lag ja auch mal in der Fehde. Und das erste, was als Handelsabkommen da war, war eben, dass sie diese Vinho de Lamego bekommen haben, die Engländer. Und die Portugiesen durften vor der englischen Küste halt den Cabrio abfischen. Ne, der Bacalhau ist dann entstanden.
Bacalhau, ja. Wie heißt es auf
Portugiesisch? Bacalhau. Also das L wird eigentlich nicht richtig.
Bacalhau. Ja. Aber die Spanier sagen Bacalhau.
Ich weiß nicht, was die Spanier dazu sagen. Ich kenne es tatsächlich überwiegend aus Portugal. Und wir haben ja, ich glaube, schon ein paar Wochen drüber gesprochen. Ja. Meins ist es nicht.
Ich liebe das Zeug.
Ja, es gibt ja auch 365 Rezepte, sagt man.
Es gibt so viele Rezepte wie Köche, ganz
ehrlich. Ja, genau. Das ist
also, lass uns mal den jetzt probieren. Ja, das Schall am Grad so schön hier.
Ja, genau. Nochmal schönen Dank, Jungs, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass macht riesen Spaß, also auch die Geschichte
da hinten dabei hast. Und jetzt muss ich sagen, den 89er Coeta habe ich ja blind gekauft, sozusagen. Den hattest du bei unserer ersten Probe nicht dabei. Und da habe ich gesagt, ja, schick mal mit.
Ja, genau.
Weil ich mag das einfach, ob man...
Was war der?
Endverbraucher...
Ja, nicht immer bei 92.
Naja, das ist ja auch noch...
Ja, aber wir reden über 1989, ne? Also,
das ist eigentlich ganz geil. Ich finde das ja immer total spannend,
ja.
Jahrgänge zu trinken, die so weit zurückliegen. Weil ich denke mir so, ey, wir trinken gerade so Zeug, was einfach mal über 30 Jahre zurückliegt.
Der ist ein Jahr jünger als ich. Ich bin 88 geboren. Meine Schwester ist 89er Jahrgang. Und
da trinke ich ja länger Port, als du alt bist.
Das kann durchaus sein.
Alt geworden.
Lasst uns das Alter nur vom Port jetzt
besprechen. Ja, alles klar.
Ich bin jetzt halt für einen 35 Jahre alten Wein 92 Euro ist halt ein Schnapper.
Ja.
Also das kann man einfach nicht alles sammeln.
Geil. Und vom Gefühl her.
Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ich habe den Wein ja blind gekauft, weil ich Coeta sehr, sehr gerne mag und der Preis auch äußerst attraktiv war. Und dann habe ich das auf die Karte genommen und dann vor ein paar Wochen das erste Mal auch an den Gast ein Gläschen verkauft. Und dann habe ich die Flasche aufgehoben und habe das probiert und habe gesagt, scheiße, ist das gut.
Aber du hattest gesagt, davon gibt es noch 500.
Ja, ja, genau.
Also ist das, dafür ist das dann auch immer noch zu günstig.
Also, ja, es existieren im Moment, glaube ich, noch knapp 300, also sagen wir mal, die Hälfte ist über den Daumen weg. So, ja. Halte ich auch immer meine Finger so ein bisschen drauf. Es wird zum Ende des Jahres, da greife ich nicht vor, einen neuen Coeta geben. Und sicherlich werden wir auf einer Art Preis gestalten müssen.
Also ist es dann ein 90er oder was ist es dann?
Na, weiß ich nicht genau. Er ist ja so ein kleiner Geheimniskrämer, mein Portugiese da unten.
Ja.
Und natürlich, ich könnte ihm auch, da haben wir auch drüber gesprochen, sogar einen Jahrgang vorgeben. Und er würde sehen, dass er da irgendwas kriegt. Weil es muss... Hat mir auch mal Nipot erzählt, das muss echt Magic in den Kellern sein, wenn man da mal so durchpäst. Also ich bin leider erst nächstes Jahr wieder da, also wollen wir dann auch mal den Produzenten natürlich besuchen und dann mal gucken, was wir noch so machen können. Und da wir im Moment ja die Einzigen in Deutschland mit dem Brand sind, ist der natürlich auch sehr glücklich, dass er jemanden gefunden hat, der so vernetzt ist.
Ja, ja. Das heißt, er findet dann irgendwo ein Fass und macht daraus dann...
Genau, richtig.
Woher weiß er denn, wie alt das Fass ist? Oder steht es immer beschriftet?
Okay. Also, sie dokumentieren sehr genau.
Ja.
Das muss man schon sagen. Die Fässer, da hat auch jeder Keller hat dann seinen Code, sage ich mal, was da dann draufsteht. Also, es lohnt sich. Wenn ihr nach Porto, kann man wunderbar fliegen. 3 Stunden bist du da. Es ist eine Stadt, die sich lohnt zu besuchen. Und du kannst dann eben in Vila Nova de Gaia auf der anderen Flussseite, kannst du eben auch ganz viele dieser Portwein-Lodges besuchen. Und diese Keller sind teilweise sehr schön, teilweise ein bisschen schwummrig. Und aber auch dieser Duft da drin ist toll. Also ich durfte vor ein paar Monaten eine Führung bei Nieport mitmachen. Der Keller ist phänomenal. Und du siehst, die Fässer sind alle beschriftet, die wissen schon genau, was in den Fässern drin ist. Mhm. Und sie warten halt gerne. Ne? Sie sagen, wir bringen das dann schon irgendwann, wenn es dann soweit ist, dass es passt.
Ja. Und das werden ja zwischendurch probiert. Ne? Die Coetas werden immer mal wieder getestet.
Ja.
Und dann irgendwann sagt der Winemaker so, jetzt ist genau der Punkt, wo wir ihn abfüllen.
Und das kann ja, bei einem Coheta findest du auch in der Regel immer ein Bottled hier auf der Flasche, weil es kann jetzt, ich bei euch jetzt nicht, aber bleiben wir aber bei einem großen Haus in Newport oder Graham's oder kannst dann halt zum Beispiel mal geben, es gab einen 89er Coheta mit einem Bottled hier, sagen wir 2019 und dann gibt es in 10 Jahren vielleicht nochmal einen mit Bottled hier 2029. Hm. Der lag halt dann nochmal 10 Jahre länger im Holzfass und
er ist dann aber schon gesprittet im Holzfass, ne? Es ist nicht der Wein, der dann, sondern er ist dann schon gesprittet in dem Holzfass.
Die Sprittung findet während der Gärung statt.
Okay, okay. Nur das für mich nochmal. Ne?
Stoppst halt die Gärung,
indem du aufsprittest.
100%igen Alkohol zugibst und dadurch bleibt ja auch der gewisse Süßegrad erhalten.
Mhm.
Ja, weil die Gärung eben noch nicht durchgelaufen ist. Und da hat auch jedes Haus dann eben sein eigenes Rezept, so ungefähr, wann sie, in welchem Moment sie spritten und es wird dann im Nachhinein nichts mehr zugegeben an Alkohol oder so. Und, die Konzentration findet ja dann durch den sogenannten Angel's Share statt, weil es verdunstet natürlich das Wasser, was ja immer noch im Wein enthalten ist, oder die Flüssigkeit. Und dadurch werden die, je länger etwas reift, werden die Geschmäcker eigentlich immer intensiver.
Ja, sicherlich.
Und ich finde ja diesen Begriff Angel's Share auch.
Ja, den mag ich auch sehr gerne. Vom Whisky kenne ich das halt. Angel's Share.
Ja, es ist extrem geil, extrem lecker. Und extrem zu empfehlen. Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, sehr geil. Der Einzige, der nicht so meins war, war der 10-Jährige.
Mhm.
Ansonsten die drei hier, die anderen drei, macht Riesenspaß. Und ich kann empfehlen, wirklich den ersten zu probieren, den LBV und dann direkt den 20er. Und da hast du so einen geilen Kontrast. Ich finde das super spannend.
Kontrast ist definitiv da. Ich finde jetzt, der 10er ist jetzt auch nicht mein persönlicher Favorit. Ich finde, das ist ein sehr guter 10er, aber ich bin generell nicht der große 10-jährige Tawny-Fan. Für mich fängt es ab 20 an, Sinn zu machen. Ich liebe den 89er, also das muss ich einfach so sagen.
Ja,
super. Finde ich toll. Und René, ich sage vielen Dank, dass du...
Danke, dass du Zeit hattest.
Ja, Zeit hattest, das zu zeigen. Für euch da draußen, ihr könnt die Sachen bei uns trinken. Wenn ihr mehr davon haben wollt, schreibt uns. Wir stellen den Kontakt zu René gerne hin. Und wie gesagt, 2-3 Plätze haben wir noch für unser Portwein-Tasting am 26. Oktober. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt tolle Sachen. Ich kann so viel verraten, der 89er ist auch dabei.
Sehr schön, danke schön. Das ist richtig gut. Ich freue mich, dass wir sowas machen dürfen mit dir und bedanke mich recht herzlich. Und wie ich immer so gerne sage, in Hamburg sagt man
tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.